Liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist mir ein besonderes Vorrecht, vor so einer erlauchten Gemeinde stehen zu dürfen. Das ist keine amerikanische Floskel, die ich von Amerika her kenne, sondern ich meine das ganz ehrlich aus verschiedenen Gründen. Einmal eine über 100 Jahre alte Gemeinde zu sehen. Zweitens eine Gemeinde, in der das Wunder geschehen ist, dass zwei verschiedene, zwar ziemlich nahestehende Gemeinden zusammengefunden haben. Das halte ich fast für einmalig in Deutschland und herzlichen Glückwunsch. Bleibt zusammen, das ist im Sinne des lebendigen Gottes. Und drittens, dass ihr so ein schönes Gebäude habt, das ist unwahrscheinlich, denn ich kenne ja noch die Hinterhofgemeinde, sind zwar Jahrzehnte her, aber wenn ich mich hier so umschaue, weiß ich auch, da ich in jeder Gemeinde mitgebaut habe, was es für Arbeit gekostet hat, dieses Niveau abzusenken und daraus so einen schönen Saal zu machen. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich war ja am letzten Sonntag schon mal hier. Ich wollte so reinschnuppern und war über zwei Dinge überrascht. Einmal äußerlich über die Technik. Und dass Bilder gezeigt worden sind. Und das hat mir Mut gegeben, meine Predigt heute auch ein kleines bisschen mit Bildern zu versehen. Denn manchmal weicht man gedanklich ab, bleibt bei einem Gedanken stehen und damit es leichter ist, den Faden wiederzufinden, deshalb Ohren und Augen sollen in Beschlag genommen werden. Ich erinnere mich, und das ist das Zweite, was mich begeistert hat am letzten Sonntag, an ein Wort von Adolf Pohl, der gesagt hat damals im BEFG, die Brüder betonen das Wort, die Elimisten den Geist und die Baptisten das Leben. Er hat ja immer versucht, was Positives zu finden. Der Text steht schon da, über den ich sprechen möchte. Ich lese ihn noch einmal vor, oder es wäre sogar, nee, geht nicht. Ich lese. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht, in Klammern, gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist den Lebenswandel führen oder wandeln. Soweit erstmal dieser Text. Hier möchte ich gern diesem Text eine Überschrift geben. Aus der Überschrift soll deutlich werden, wie die einzelnen Punkte, die ich mal unter die Lupe nehmen möchte, aussehen sollen. Gewachsene Geistesfrucht als Widerspiegelung des Wesens Gottes in unserem Charakter. Wollen wir uns mal überraschen lassen, was Paulus hier versucht, für unser persönliches Leben deutlich zu machen. Man kann in dieser Überschrift schon meine drei Schritte erkennen. Ich habe etwa 30 Jahre mitverantwortet, Pastorenausbildung, und da geht mir es immer, dass ein Geländer gebaut wird, klare Übersicht und die Inhalte dann sehr deutlich rüberkommen. War mitunter mit vielen gar nicht so einfach. Kommt ein junger Mann von der Schule auf mich zu und sagt, du, ich habe eine schöne Geschichte, hast du einen Text dazu? Da habe ich gesagt, so wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Sondern es geht um den Text und ein Beispiel wird dann gesucht, um das zu veranschaulichen. Aber wie dem auch sei, erster Gedanke. Und der scheint auch logisch zu sein. Für jeden, der sich ein bisschen auskennt in der Landwirtschaft. Es gibt keinen Bauer heute, der einen unbearbeiteten Boden einfach besät. Stimmt das? Ist doch logisch. Und so wächst auch Geistesfrucht nur auf bearbeitetem Boden. Und wie diese Arbeit aussieht, da bringt Paulus in unserem Text zwei wesentliche Gedanken. Der zweite Gedanke, Geistesfrucht als Wesenszüge Gottes. Das mag uns noch ein bisschen fremd sein, aber lasst uns das einmal im Einzelnen dann sehen, im Zusammenhang sehen und was Paulus dann auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes dazu sagt. Und das dritte, das ist eigentlich der Hammer, das ist die Spitze, die Zuspitzung, die Widerspiegelung des Wesens Gottes durch die Frucht des Geistes in unserem Charakter. Bearbeiteter Boden. Ich gehe noch mal zurück. Ihr seht, oben Elberfelder Übersetzung. Aber das, was gelb hinterzeichnet ist, steht nicht im Grundtext. Aber wir möchten gern immer verständlich machen und das deutlich machen. Gerichtet steht nicht drin, sondern es steht drin, Vers 24, dann die aber des Christus Jesus. Ist natürlich ein schlechtes Deutsch, aber Paulus hat sich was dabei gedacht. Und auch hier, wenn wir dem Geist leben, dann lasst uns dem Geiste auch wandeln. Aber gut, das ist nur eine kleine Zusatzbemerkung. Wir bleiben bei diesem Gedanken stehen. Ist ja eigentlich ein toller Gedanke, wer Jesus Christus angehört. Das bringt mich fast in Versuchung zu sagen, ihr lieben Angehörigen von Jesus Christus. Aber genau das wollte Paulus nicht sagen. Darum ging es nicht, einfach zum Ausdruck zu bringen. Deshalb steht dieses Wort gehören, zugehören, angehören gar nicht im Grundtext, weil bei ihm eine ganz andere Betonung da ist. Wir sind des Christus. So kann er im Stenogrammstil das zum Ausdruck bringen und sagen, du, ich, wir gehören Jesus. Und wir gehören nicht nur zu Jesus. Was will Paulus damit sagen? Ich habe ja auch Angehörige. Und meint ihr, diese Angehörigen tun, was ich will? Die Angehörigen leben alle ihr eigenes Leben, ihren eigenen Stil. Was Paulus mit dieser Kurzformulierung aber sagen will, wir sind nicht nur Angehörige von Jesus. Und jetzt bringe ich es mal auf den Punkt. Wir sind Hörige von Jesus Christus. Und was Paulus in dieser Formulierung sagen will, wir sind absolut sein Eigentum. Wir sind Menschen, die ihn hören und ihm gehorchen. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, ist unser ganzes Christsein nur ein frommes Spielchen. Merkt ihr, da ist Herzblut des Apostels Paulus. Wir verfügen nicht über ihn, er verfügt über uns. Und das muss doch ihr da ganz bestimmte Auswirkungen haben, wenn er über uns verfügt. Warum nennen wir uns Christen? weil wir im Eigentlichen eine Kopie von Jesus sein sollen. Und das eben nicht nur sonntags, sondern speziell im Alltag. Darauf kommt es an. Es soll gelebt werden und nicht nur die Botschaft gehört werden. Aber da weiß ich, wenn jetzt ein Atheist hier unter uns ist, der geht innerlich auf die Palme. Hörige von Jesus. Das ist doch Gehirnwäsche. Das ist doch Fundamentalismus. Ihr kennt doch die Schlagwörter, mit denen wir erschlagen werden sollen. Ich war kürzlich in Leipzig. Da sagte mir ein Bruder, der gepredigt hatte, stell dir vor, ich habe auch so gepredigt. Und dann unterbricht mich jemand und sagt, das ist doch Gehirnwäsche. Ja, wie reagiert man denn? Und da hat wirklich Gottes Geist ihm einen wunderbaren Einfall gegeben, sagt er, ein wunderbares Wort, Gehirnwäsche. Nicht in dem Sinne wie Stalin und wie Mao oder wie die Palästinenser zur Hasserziehung. Diese Gehirnwäsche nicht. Mir sagte mal jemand, ich bin unter so eine Gehirnwäsche gekommen und am Ende war nicht mehr ich, ich. Fremddirigiert, das macht Jesus nicht. Der ist kein Despot, sondern er möchte, dass die Wesenszüge Gottes in unser Leben und in unseren Charakter eingeprägt werden. Und das ist eine ganz positive Absicht. Und dann fiel dem Bruder ein Gedankenimpuls ein und sagt, Sie haben recht. Es gibt nur einen einzigen, der unser Gehirn sauber waschen kann. Und das ist Jesus Christus. Ist das nicht ein guter Gedanke? Was geht nicht manchmal durch unser Gehirn und auch bei uns Christen? Wenn das alles veröffentlicht würde, mein lieber Mann, wir kämen aus dem Schamrotsein nicht raus an mancher Beziehung. Er wäscht unser Gehirn sauber. Das gehört zur Wirkung von Golgatha einfach mit dazu. Das ist der eine Punkt. Bodenbearbeitung, das ist ja der Gedanke, um den es geht. Ne? Aber jetzt kommt etwas, was mich ja erstmal schockiert hat und dann fasziniert hat. Jetzt bringt Paulus einen Begriff mit hinein, nämlich die, die so Jesus gehören, sind Leute, die ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Es kommt das Wort kreuzigen jetzt ins Spiel. Und ich weiß im Hintergrund, da denken wir an Jesus Christus. Und das ist ja eigentlich auch das Fundament, von dem wir leben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein sauberes Leben für unser unsauberes Leben geopfert hat. Es gibt ein Gesetz im Neuen Testament. Der Tod ist der Sünde Sold, die Bezahlung für Sünde. Der Teufel hat sich gefreut, Jesus ans Kreuz zu bringen, aber er hatte keinen einzigen Anklagepunkt. Und deshalb ist die Kreuzigung das Ungerechtete, was es überhaupt geben kann. Aber Jesus hat sein sauberes Leben für uns gegeben und rechnet uns dieses saubere Leben jetzt an und zu. Also hier sitzen nur Glücksfälle, wenn ich das so anschaue. Ist doch was ganz Besonderes. Das ist unser Herr. Aber er wurde gekreuzigt, Passivform. Er hat es erlitten. Und jetzt spricht Paulus in einer ganz anderen Tonart, wenn er an sich und uns denkt. Bodenbearbeitung, damit Gottes Wesenszüge unseren Charakter prägen als Geistesfrucht, da muss ich plötzlich den Hammer in die Hand nehmen. Und Paulus sagt nicht, kreuzigt jetzt die anderen, sondern leg Hand an dich selbst. Leidenschaften, Begierden, gekreuzigt. Das hat nicht Jesus übernommen, sondern das haben wir zu tun. Aus der Passivität werden wir hineingenommen in die Aktivität. Aus der Leidensform in die Aktion. Bitte. Steht ein Bruder vor mir und sagt, ich bete wie ein Weltmeister. Ich bin jähzornig und Jesus erhört mein Gebet nicht. Da ist es schön, wenn man sich hinsetzt, diese Stelle zur Hand nimmt und sagt, hast du schon mal einen Hammer in die Hand genommen und bist ans Kreuz gegangen und hast die Dinge mal angenagelt? Das sind schmerzliche Prozesse, ohne Zweifel. Aber genau das mutet uns Paulus für die Bodenbearbeitung zu. Ganz wichtig. Er ist nicht einer, dem jetzt das einfach nur so aus der Feder gerutscht ist. Seht im Kolosserbrief. Hier in Galater, da bringt er es mit dem Begriff der Kreuzigung. Tja, darf ich das mal so formulieren? Im Kolosserbrief geht es um Suizid.
Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist.
Aber nicht in dem Sinne, wie wir das kennen. Mit Christus sterben. Das ist interessant. Behaupten wir alle von uns. Und was immer wieder auch aufersteht, ist manchmal sehr erschütternd. Aber die Bibel geht davon aus, dass Umerziehung, logische Einsicht nicht der Weg ist. Sondern Gott sagt radikal, das Alte muss weg, damit Neues geschehen kann. Und ich freue mich immer wieder über diese Tatsache. Ist jemand in Christus Jesus, was ist er dann? Eine neue Schöpfung. Und diese Schöpfung wird sichtbar. Das ist das Schöne. Die wird nicht nur bekannt, sondern ich werde bekannt dadurch, dass ich das lebe. Schön. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Dritter Gedanke. Wer durch den Geist Gottes Leben empfangen hat und bereit ist, in der Kraft des Heiligen Geistes seinen Lebenswandel zu führen, Vers 25, haben wir das Leben bekommen durch Gottes Geist? Dann ist es eine Selbstverständlichkeit, das zu leben. Christsein nicht nur sonntags. So gab es mal einen Buchtitel. Sehr interessant. Hier empfangen wir die geistlichen Impulse durch Gottes Wort, die im alltäglichen Leben umgesetzt werden sollen. Wenn das nicht geschieht, sind wir alles fromme Heuchler. Entschuldigt, dass ich so scharf bin. Aber die Schärfe finde ich im Neuen Testament. Es geht um Sein oder Nichtsein. Paulus klagt immer wieder darüber, warum seid ihr denn so fleischlich geblieben? Ich weiß, wir kommen aus unserer Haut nicht raus, aber Gott kommt in unsere Haut rein. Er erklärt sogar unser Leben zur Wohnstätte des lebendigen Gottes. Ein Tempel, nicht einfach nur eine Wohnung. Das sind doch Gedankengänge, wie Gott einen Menschen adelt. was für eine Sehnsucht er hat auf Veränderung. War blutjung in einer Gemeinde in Chemnitz. Kommt so ein Kleiderschrank auf mich zu, klopft mir von oben auf die Schulter. Ich hätte eine Fußbank gebraucht, um ihm Bruderkuss zu geben. Und sagt, mich musst du nehmen, wie ich bin. Da habe ich gesagt, aber den frommen Atheismus werde ich nicht predigen, sondern ich werde predigen, ich mache alles neu, sagt Jesus Christus. Und unter alles verstehe ich auch alle. Was der sich vorgenommen hat mit uns, ohne sich zu überheben. Aber selbst den, der sich am meisten überhebt über die anderen, sagt er, ich mache alles neu. Wir sind also keine hoffnungslosen Fälle, sondern erklärt zu hoffnungsvollen Fällen, die er verändern will. Der zweite Gedanke. Ich muss immer mal auf die Uhr gucken. Einen alten Mann sollte man nicht auf die Kanzel lassen, der hört nicht auf. Geistesfrucht als Wesenszüge des lebendigen Gottes. Ja, da gibt es eine Stolperstelle jetzt in unserem Text. Die Frucht des Geistes ist, so hat Elberfelder, Doppelpunkt, und dann kommt eine neunfache Aufzählung. Jeder Deutschlehrer würde jetzt einen roten Stift nehmen, gell? Sondern müsste der Plural dastehen. Die Früchte des Geistes sind. Und das ist auch im Grundtext in der Grammatik so. Also hat Paulus hier etwas ganz Bestimmtes sagen wollen. Warum er den Singular nimmt, die Einzahl nimmt, die Frucht des Geistes. Und ich möchte mal den Doppelpunkt ein bisschen anders setzen. Denn als Paulus geschrieben hat, hat man noch nicht mit Punkt und Komma geschrieben. Also die Interpunktion gab es damals noch gar nicht. Und ich kann mal so sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt, als Freundlichkeit, Friede und so weiter und so fort. Dem Gedanken lasst uns jetzt einfach mal nachgehen. Denn Geistesfrucht ist immer ein Stück von Gott. Und ich will das mal deutlich machen, warum Paulus den Singular benutzt. Er stellt nämlich in Galater 5 die Werke des Fleisches, der Frucht des Geistes gegenüber, die aber eine Vielfalt beinhaltet. Wie sieht das aus? Da hat uns Gott Beispiele gegeben in der Natur. Und er hat uns einen Vergleich oder eine Vergleichsmöglichkeit gegeben zwischen Galater 5 und 1. Korinther 13. Und das lasst uns mal in aller Kürze anschauen. Halt. Da ist Galater 5. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen etc. und so weiter. Also man hat hier den Eindruck, die negativen Dinge aufzuzählen. Paulus kennt das Leben und hat es von allen Seiten gesehen und bringt das hier in einer Zusammenfassung einmal zum Ausdruck, an anderen Stellen auch noch, und will damit eigentlich sagen, diese Zersplitterung gottlosen Lebens in den Lebenswerken, da steht dir die Einzahl, die Frucht des Geistes gegenüber. Nicht mehr eine Zersplitterung. Und interessant, möchte ich mal so nebenbei mit bemerken, wenn es um die Geistesgaben geht im ersten Korintherbrief, da sagt Paulus, der eine habe das, der andere habe das. Wir sind aufeinander im gegenseitigen Dienen angewiesen. Da hat nicht einer alles. Ich habe Predigten gehört, wo es halt einer hat alles. Ja, dann brauche ich die anderen nicht mehr. Nein, wir sind berufen zur gegenseitigen Ergänzung. Aber jetzt interessant, bei der Frucht des Geistes heißt es nicht, der eine hat die Freundlichkeit, der andere hat den Glauben, der andere hat das. Und nur wenn sie alle zusammen sind, dann ist die Frucht des Geistes gegeben. Interessant, bei der Frucht alles oder nichts. So interessant. Das ist dieser eine Gedanke. Aber schauen wir jetzt mal in die Schöpfung hinein. Die Frucht des Geistes besteht in einer ergänzenden Vielfalt, wie die folgenden Bilder verdeutlichen. Dieses Naturphänomen hat jeder schon mal gesehen. Gell? Ist doch immer wieder etwas Besonderes. Nicht nur, dass wir ans Alte Testament erinnert werden, sondern es ist ein Naturphänomen. Und was ist das für ein Phänomen? Weißes Licht wird gebrochen und plötzlich sieht man die Vielfalt der Farben. Das ist ein Gedanke, Frucht des Geistes. Und dann im Lichte des lebendigen Gottes gebrochen die Liebe und es werden die vielfache Fächerung der Liebe Gottes anschaulich gezeigt. Übrigens, von diesen Spektralfarben hat man die Farbmischung übernommen. Aber das ist ein Nebengedanke. Ein zweites Bild. Das ist nichts weiter als eine von uns nicht gerade geliebte Stubenfliege. Aber ich will euch jetzt keine Fliege lieb machen. Ich will darauf aus, auf das Auge. Ein Auge und zusammengesetzt aus so vielen Facetten. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Aber entfaltet, zusammengesetzt aus vielen Bestandteilen. Das ist genau dasselbe. Eine Frucht bei der Apfelsine, ne? Und dann kann sie in solche Stückchen hier zerfallen. Und das Letzte. Ich möchte euch gern an 1. Korinther 13 mal versuchen, das deutlich zu machen im Vergleich zu Galater Kapitel 5, 22. Die Liebe ist langmütig, Vers 4. Da heißt es in Galater Geduld. Sie ist freundlich, Freundlichkeit, freut sich die Freude, erträgt alles, die Sanftmut, glaubt alles, Glaube und Treue, hofft alles, die Güte, duldet alles, der Friede. Gut, die letzten sind vielleicht so ein bisschen gewollt von mir, aber die Grundzüge sind zu erkennen. Paulus fächert die Liebe Gottes in 1. Korinther 13 auf. Und warum nicht einmal von diesem Gedanken die Frucht des Geistes zu sehen? Oh, Freude als die jubelnde Liebe. Da kommt der Lumpensohn nach Hause, der Vater geht ihm entgegen, umarmt ihn, stört nicht, dass er nach Schwein riecht. Das sind ja theologisch gefüllte Begriffe, die eine große Bedeutung haben im Neuen und Alten Testament. Und diese entgegenkommende Liebe. Und in diesem werden ja noch mehrere Gleichnisse erzählt. Und jedes Mal gibt's einen Feiertag im Himmel. Und sie feierten aus Freude, dass da Menschen gefunden worden sind. Wenn ich manchmal an Taufgottesdiensten der Gemeinden teilnehme und diese Freudlosigkeit sehe, dann sage ich, Leute, was ist denn mit uns eigentlich los? Wir müssten vor Freude auf die Stühle springen und sagen, einer wieder gerettet, der Hölle entrissen und zu Jesus geführt. Das ist doch ein Grundbedürfnis, das da ist. Und bei Gott, Gott macht uns das vor, jubelnde Freude im Himmel. Wenn wir mal erscheinen werden, wird Gott nicht sagen, naja, bist gerade so reingerutscht, gell? Nein, nein, sondern er wird umarmen und sagen, herzlich willkommen, geht ein zur Freude des Herrn. Ein Thema im Neuen Testament. Ihr merkt, ich könnte über jeden Begriff eine Predigt halten. Es ist etwas, was mich unwahrscheinlich begeistert. Das zweite ist der Friede als Wesenszug Gottes, die versöhnende Liebe. Gott erklärt uns nicht den Krieg, egal wie wir uns benommen haben oder benehmen. Gott könnte mit der Faust auf den Tisch schlagen. Leute, wie oft mir in der Hosentasche das passiert, dass ich die Faust balle. Wie oft in den Nächten, wo ich nicht schlafen kann, wie ich knallhart diskutiere. Früh wache ich auf und schäme mich. Gott, ich wollte ein Kämpfer für dich sein, aber aus fleischlicher Hinsicht. Nein, versöhnende Liebe. Wir waren mal bei Störtebeker dort an der Ostsee als Klassentreffen und sind dort reingegangen, weil die Tür offen standen und dann hat man mal alles besehen können hinter den Kulissen. Ist ja auch interessant, ne? Auf einmal kommt jemand und brüllt und schimpft und macht uns fertig. Also so getroffen, dass der innere Igel die Stachel ausstreckte. Und einer unter uns ging hin, legt den Arm auf die Schulter und sagt, sehen Sie, die Tür war doch offen. Und da dachten wir, dann können wir doch auch mal reingehen. Entschuldigen Sie bitte, wir wollten Sie nicht ärgern. Wir sind alles Pastoren, wir hätten auch nichts mitgenommen, aber wenn Sie jetzt so freundlich sind und uns das alles erklären, würden wir uns sehr freuen. Der Mann war plötzlich umgestimmt und hat uns kostenlos eine Führung gemacht. Hätte jemand geschimpft, Wort und Gegenwort, wäre es heiß geworden. Ne? Ach ja, Friede. Gott ist Friedensstifter. Und geht nicht stiften, wenn es um den Frieden geht. Er hält alles aus. Und er sagt, jetzt brauche ich dich, jetzt brauche ich dich. Ich brauche euch. An Christi Stelle seid die Leute, die das sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist Auftrag. Ich bin immer zu schnell. Langmut als Wesenszug Gottes, die tragende und ertragende Liebe. Ich sage es mir gern so, und ich habe ja nicht das erste Mal über diesen Text gepredigt, als ich in London war, auf dem Spurgeon College. Da habe ich gelernt von ihm, er hat ja Anweisungen an die Pastoren gegeben, und eine dieser Anweisungen hieß, eine Predigt, die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist nicht wert, einmal gehalten zu werden. Ist doch eigentlich auch ein guter Satz, ne? Das hat mich unwahrscheinlich ermutigt. Ja, Langmut als tragende Liebe. Gott ist nicht asthmakrank. Gott japst nicht nach Luft, wenn er uns auf die Schulter nimmt. Er kann tragen und ertragen. Und manchmal habe ich ihm schon den Vorschlag gemacht, Gott, jetzt müsstest du eigentlich mal dazwischen hauen. Mir sagte mal ein Ehemann, ich schaffe ganz schnell Frieden. Da haue ich mit der Faust auf den Tisch und dann ist Ruhe im Karton. In dem Karton möchte ich nicht leben. Freundlichkeit, die gewinnende Liebe. Ach, das ist was Großartiges. Mach mal einen Besuch was ich eigentlich gerne gemacht habe in meiner Dienstzeit. Und die nachwachsende Pastorengeneration, da beklagen sich die Gemeinden, dass sie keine Besucher mehr machen. Das ist eine ganz große Tragik. Gell? Ich habe jetzt eine Statistik gelesen. Die ältere Pastorengeneration hatte Hirtengesinnung, also Dienergesinnung. Die neue Generation hat Leitergesinnung, Managergesinnung. Da kommt man manchmal ohne Pastor besser weg. Auch einen herzlichen Glückwunsch an euch. Aber gibt es ja bei euch auch. Schön. Freundlichkeit. Da mache ich so einen Besuch. Und da gibt es an der Tür so einen Spion. Ne? Du kriegst ja außen nichts mit, nur dass da ein bisschen was gewackelt hat. Und dann steht jemand hinter der Tür und sagt, ach Bruder Hampel, du hast uns noch gefehlt. Da wusste ich nicht ganz, wie ich das auffassen sollte. Ja? Das könnte ja eine herzliche Einladung sein oder es könnte meinen, du hast uns jetzt gerade noch gefehlt. Und das Letztere hat sich leider bestätigt. Als ich da reinkam und dann die anderen Personen sah und den Umgang und die ganze Atmosphäre, dann hat mich das schon ein bisschen traurig gemacht. So macht es Gott nicht. Als ich in Chicago war, war ich im Fernsehen eingeladen, sollte dort auftreten, kriegte ich vorher eine Maske ins Gesicht geschmiert. Also das ja, keine Falte. Und dann eingeprägt, immer nur lächeln, immer nur lächeln. So wie Franz Lehár, gell? Wie es innen aussieht, geht niemandem etwas an. Das ist alles Kommerz. Aber Gott ist anders. Gott hat nicht zwei Gesichter und Gott hat nicht eine zwiespältige Zunge. Gott ist Gott. Seine Freundlichkeit ist wie ein Scheinwerfer, wie ein Sonnenschein. Das tut wohl. Ungeheuchelte Liebe ist das. Großartig. Oh, jetzt kürze ich ab. Schnellverfahren, brockenweise, bitte schlucken, nicht ersticken, zu Hause verdünnen. Güte als Wesenszug der beschenkenden Liebe. Es ist interessant, das Wort Güte kommt im Neuen Testament nur 4-mal vor. Es ist ein philosophischer Begriff aus der griechischen Philosophie. Aber Paulus denkt nicht als griechischer Philosoph, sondern er denkt ans Alte Testament. Und dort kommt dieser Begriff wirklich sehr, sehr oft vor. Und die Güte Gottes währet ewiglich. Wenn man mal so die Psalmen liest, gell? Da ist die Gemeinde richtig in geistlichen Aufruhr. Da wird ein Satz gesagt und die ganze Gemeinde antwortet, und die Güte Gottes währet ewiglich. Da erinnert man sich an die großen Taten Gottes. Da stehen Ereignisse vor Augen. Da wird alles lebendig unter diesem Gutsein Gottes. Was nennst du mich gut, sagt Jesus. Niemand ist gut als mein Vater im Himmel, ganz allein. Das ist Güte in Person und dieser Güte dürfen wir begegnen. Aber was hat nun Gott mit Glauben zu tun? Glaube als Wesenszug seiner verlässlichen Liebe, auf Gottes Verlass. Früher, da hat man Verträge abgeschlossen mit Handschlag, ne? Und das galt. Heute sagt das Gesetz zwar auch, das Wort gilt, aber du musst nachweisen, dass du es gesagt hast. Und wenn du es nicht kannst, gilt es nämlich gar nicht. Also, deutsches Recht, naja. Gut, ich habe nicht über diese Sachen jetzt zu sprechen. Gott gibt Vorschuss im Vertrauen. Ist das nicht was Schönes? Der verlorene Sohn kommt nach Hause und was kriegt er? Er kriegt einen Siegelring an den Finger. Das ist kein Schmuck gewesen in dem Sinne, sondern es ist die Tatsache, du darfst wieder in meinem Namen handeln und Geschäfte abschließen. Und da hat der Vater nicht ständig über die Schulter geguckt, der Kerl, der rechnet uns das Alte nicht an, sondern gibt uns mindestens eine zweite Chance. Ist auch mal ein Thema für sich, gell? Der Herr der zweiten Chance. Aber ich deute es nur an. Gott ist treu. Gott ist sanftmütig, dienende Liebe. Wie oft nimmt er uns auf die Schulter? Gott erklärt uns einfach nicht den Krieg, sondern er hält den Atem an, dass wir uns ganz an ihn wenden. Das Letzte, Enthaltsamkeit. Da frage ich mich, was hat denn Gott mit Enthaltsamkeit zu tun? Merkt ihr, wenn ich so frage, dass wir diesen Begriff eingeschränkt und eingeengt haben auf sexuelle Enthaltsamkeit. Aber das ist schon eine Einschränkung. Sondern dieser Begriff heißt zuchtvolle Liebe. Gott weiß um Grenzen und er selber wird Grenzen nicht überschreiten. Gott hat sich unter Kontrolle, auch wenn er zornig wird. Gottes Zorn ist nie je Zorn. Und Liebe und Zorn auf einen Nenner zu bringen, das ist unser Problem. Ne? Kriegen wir nicht zusammen. Bei Gott gehört es zusammen. Er wird nämlich zornig aufgrund abgelehnter Liebe. Also wer Gottes Liebe nicht will, der sagt Gott nicht, naja, kann ich auch nichts machen, doch. Dann werde ich dir kommen. Das ist nicht einfach sein Wiederkommen. Der kann im Leben schon ganz schön kommen. Nein, nein. Jede Sünde wird von Gott beantwortet werden. Ist mir eindeutig klar. Zuchtvolle Liebe. Aber worin besteht sie? Als Jesus auferweckt war, in Apostelgeschichte am Anfang, Kapitel 1, da sagen die Jünger, jetzt, Schlussgong der Weltgeschichte. Gott hat einen Punkt gesetzt. Aber er hat den Stift nicht abgesetzt. Er zieht ihn bis heute aus. Gedankenstrich. Was hätte die Kreuzigung Jesu für uns gebracht, wenn Gott nicht eine Zeit der Gnade hinterher angehängt hätte? Und unser irdisches Leben, das ist die Gnade, die Gott uns gibt, uns für ihn ganz klar zu entscheiden. Und Gott wird mal den Stift absetzen. Und dann werden sich Menschen entsetzen. Zu denen möchte ich nicht gehören. Gott wird da nicht zimperlich sein. Allaussöhnung, Allversöhnung. Ich bin jetzt in keiner theologischen Auseinandersetzung, sondern möchte euch zum Schluss noch etwas deutlich mitgeben. Das Werk Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Ich könnte jetzt Amen sagen, ne? Aber wisst ihr, was dann die Predigt wäre? Nichts weiter als ein Gang durchs Museum. Wir hätten herrliche Gemälde gesehen, sind begeistert. Vielleicht sprechen wir nach dem Gottesdienst noch ein paar Minuten darüber und dann ist alles wieder verflogen. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache. Widerspiegelung des Wesens Gottes als Geistesfrucht in unserem Charakter. Aber nun hatte ich ein Problem. Ist ja alles so schön formuliert, gell? Aber wo steht etwas vom Charakter im Neuen Testament? War ich erst mal verlegen, habe gebetet. Ich war fast geneigt zu sagen, Vater im Himmel, verändere dein Wort und schreib irgendwo Charakter rein, dass ich jetzt eine Handhabe habe. Und er hat geantwortet. Hebräer Kapitel 1, 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck. Charakter, das ist nicht ganz gelungen. Seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Dort steht ein einziges Mal Charakter im griechischen Text. Sonst nie in der Bibel. Wiedergegeben als Abdruck. Dieses Wort Charakter kommt von einem Tätigkeitswort. Karasso. Und heißt Schleifen eines Messers oder Prägen einer Münze. So wurde es gebraucht. Das ist Gottes Arbeit an uns. Wir haben Boden zu bearbeiten. Er unseren Charakter. Psychologen sagen in meinem Alter, immerhin mit meiner Frau schon 149 Jahre, da gibt es höchstens noch ein paar kosmetische Veränderungen. Aber schminken lassen will ich mich nicht wieder. Nein, bei Jesus heißt es, kein hoffnungsloser Fall. Bis ins hohe Alter wird Gott an uns arbeiten. Ich freue mich, dass er Hand anlegt. Das ist unser Glücksfall. Gottes Nähe ist unser Glück, obwohl es im hebräischen Text nicht steht. Da steht Tov, gut. Gott ist das Gute, ist gut. Das ist gut, die Nähe Gottes. Oh, ist das gut. Ich könnte ganz begeistert sein über die Jahreslosung, ne? Denn dieses Gute steht im Gegensatz zum Schlechten. Und da ist das Entweder-Oder deutlich. Auf der guten Seite oder auf der schlechten. Wieder ein Entweder-Oder. Schleifen. Tut nicht gut. Aber wenn Gott mit einem Fingerspitzengefühl uns auf den Schleifstein legt, manchmal kann es der Mann sein, manchmal die Frau und so weiter und so fort. Aber Gott hat ein Fingerspitzengefühl. Und da kommt etwas heraus, ein geschliffener Charakter. Letztes Bild. Das ist eine Prägemaschine von Münzen. Geprägte 2-Euro-Stück, ist uns bekannt, dieses Geld. Bloß die Rückseite ist mir nicht bekannt. Gott prägt uns wie eine Münze. Unser irdischer Wert ist nicht viel. Hat mal jemand ausgerechnet, 3 Euro noch was. Gell? Also können wir keinen Staat damit machen. Aber wenn Gott, und das tut er unter Druck, einen Wert aufdrücken, dann haben wir diesen Wert. Dann geht es nicht mehr nach uns, sondern nach dem Wert, den Gott in unseren Charakter eingeprägt hat. Seht, in unserem Charakter soll sich das widerspiegeln. In der Umgebung mit Jesus, im Nachfolgen zu Jesus, Johannes, was war er? Jesus gibt ihm ein Charakterprädikat, Donnersohn. Und am Ende seines Lebens ist es der Apostel der Liebe. Das kann Gott. Und ich wünsche mir, dass Gott uns schleifen und prägen kann. Wir haben durch ihn das Leben und in ihm wollen wir auch wandeln. Entschuldigt, dass es so lange gedauert hat, aber ich wollte meine Botschaft loswerden und ich weiß, ihr liebt das Wort und ich liebe es auch. Ich habe früher predigen müssen, nicht negativ zu verstehen, aber Sonntag und Sonntag, Mittwoch und Mittwoch, ich habe manchmal 7 Mal in der Woche zu predigen gehabt, da muss man fleißig sein. Jetzt lese ich das Wort mal ganz privat und kann mich begeistern und das ist was Schönes. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Gott segne uns alle. Amen.